Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Der Corona-Sommer ist in seine heiße Phase eingetreten, während Theatergruppen immer noch nach neuen Aufführungsformen suchen. Wir sprechen gleich mit der Performerin Alicia Agustin über ein Projekt, das ans Ufer der Berliner Spree führt und sich mit Immobilienspekulationen befasst. Außerdem schauen wir uns einen Artikel an, der in dieser Woche ebenfalls für sehr erhitzte Diskussionen gesorgt hat und die Frage stellt, ob sich die Theater nach der Corona-Krise gesund schrumpfen werden. Nächste Woche startet der erste Teil einer Performance-Trilogie am Berliner Radialsystem. Ein Quadratkilometer Berlin, Tragödie der offenen Stadt, heißt das Projekt des 2012 in London gegründeten Kollektivs Guerilla Architects. Es geht um die Ambivalenzen zeitgenössischer Stadtentwicklung am Beispiel des Berliner Spreeufers. Die Performerin Alicia Agustin hat dabei Regie geführt und ich habe sie vor unserer Sendung sprechen können. Erst einmal habe ich sie gefragt, wie man als Performance-Kollektiv auf die Idee kommt, sich schwerpunktmäßig mit Architektur und Stadtentwicklung zu beschäftigen.
Das ist genau umgekehrt. Die Guerilla Architects sind ja ArchitektInnen, auch studierte ArchitektInnen, die beschlossen haben, sich dann mit Stadtentwicklung anders zu beschäftigen. Und die haben wiederum mich, weil ich bin Performerin und Autorin, wir kollaborieren jetzt sozusagen und machen aus deren Recherche ein performatives Format. Sie haben eine Recherche gemacht zu dem ganzen Areal, um das es geht. Und dann war der Wunsch, das schon in den Stadtraum zu tragen und anders erlebbar zu machen, als jetzt nur über eine Publikation.
Es geht konkret um Berlin, ums nördliche Spreeufer. Für alle Nicht-Berliner, vielleicht können Sie kurz beschreiben, was das überhaupt für eine Gegend ist, mit der sich das Kollektiv da beschäftigt hat.
Es geht eigentlich um ein Quadratkilometer, was gezogen wurde um die Ruine der Brommibrücke. Das ist so eine kleine Ruine von so einem Brückenpfeiler mitten in der Spree. Und wenn man das so als Pinpoint nimmt und drumherum ein Quadratkilometer, das Gebiet wurde untersucht. Und das ist interessant, weil dort verschiedene Aspekte des gleichen Problems so petrischalenmäßig zu sehen sind. Also die Spree geht quasi in der Mitte dieses Kreises von diesem 1 Quadratkilometer. Auf der Nordseite sehen wir das ganze Anschutzareal, wo die Mercedes-Benz-Arena ist und Malls und Zalando-Headquarters. Das ist die Nordseite, um die geht es jetzt auch im ersten Akt. Und auf der Südseite ist dieser ganze Kiez um die Markthalle 9, also richtig so ein Kreuzberger Kiez. Und insgesamt geht es ja da um die Problematik des Ausverkaufs der Stadt in den letzten Jahren und vor allem seit den Nullerjahren ja immer mehr. Und man sieht halt zwei Gesichter dieses Problems, weil auf der Nordseite, wo es jetzt im ersten Akt drum geht, das war ja eine Brache erstmal nach Mauerfall und da wurde das gesamte Areal auf einmal verkauft, was mittlerweile als Spekulationsboden agiert. Und das ist jetzt nicht direkt dieses Bild von Gentrifizierung, wie wir das dann im Südteil haben werden, sondern da geht es vielmehr darum, um Spekulation mit Boden.
Es gibt also den ersten Akt der Trilogie, Sie haben es gesagt, er trägt den Untertitel »We are sorry«. Wem tut denn da was leid? Genau.
Ja, wir haben ganz lange überlegt, also als Guerilla Architects mit mir dann gesprochen haben darüber, dass es irgendwie, könnten wir performative Formate finden. Da ging es mir zum Beispiel auch darum, wie kriegen wir da auch eine emotionale Verbindung hin zu dem Ganzen und auch vielleicht etwas, was nicht nur so eine Fingerzeiggeste ist von guck mal die bösen InvestorInnen, sondern wer ist da eigentlich alles verantwortlich und wie verwoben sind eigentlich die ganzen Verhältnisse? Weil wenn man dann einmal reingräbt in die ganze Entstehungsgeschichte dieses Areals, merkt man auch, wie verstrickt das Ganze ist und wie schwierig es auch ist, den Überblick zu behalten über wer hat das überhaupt zu verantworten. Und auch da habe ich zum Beispiel die Guerilla Architects auch gefragt, ja, und wie seht ihr euch da drin, auch als Architektinnen? Also welche Rolle spielen zum Beispiel Architektinnen da drin, wenn sie halt bestimmte Aufträge annehmen, weil sie halt vielleicht müssen? Und diese ganze Frage nach auch Eigenverantwortung da drin irgendwie, und aber auch ohne zu sagen Schuld, weil vielleicht steckt man ja überall in diesen Konstrukten und weiß gar nicht genau, wo man anfangen soll. Aber es war halt wichtig, so eine Ambivalenz herzustellen, emotional.
In der Ankündigung steht, es gibt eine für das Publikum eine kathartische Prozession und Führung entlang der durch Spekulation geformten Kulisse. als Video
ja.
oder als Installation? Ja. Was genau passiert da für das Publikum?
Ursprünglich war das ja tatsächlich geplant als eine Führung und Prozession, wo es auch wichtig war, die ZuschauerInnen als potenzielle KäuferInnen anzusehen. Mhm. Also sich mal kurz in diese Rolle reinzuversetzen und durch diesen Ort zu gehen und da drin die Geschichte dessen zu erfahren und sich da vielleicht auch Gedanken zu machen, wie es da gerade überhaupt aussieht. Durch die Corona-Krise, die jetzt kam, wussten wir nicht, ob das noch möglich sein würde und haben überlegt, wie kann man das Format anders erlebbar machen. Und da ist uns aufgefallen, in diesem ganzen Areal werden ja gerade ganz viele Neubauten gebaut und zu jedem Gebäude gibt es ja ein Showroom, wo man sich angucken kann, wie man da eventuell wohnen könnte, wenn man investieren würde oder eine Wohnung kaufen würde. Und diese Showrooms sind ja richtig eingerichtet, wie so Wohnungen. Und wir haben jetzt so ein Showroom im Radialsystem nachgebaut, wo man das Gefühl bekommt, was eine potenzielle Käuferin, Käufer dort haben würde oder Investorin. Und innerhalb dieses nachgebauten Showrooms ist auch eine Art Wohnzimmer mit einem Fernseher, wo zunächst das Gefühl entstehen wird, es ist ein Verkaufsfilm. Und wo es dann hingeht, das ist dann quasi das Kathartische, dass wir vielleicht doch durch eine kleine Heldenreise gehen in diesem Film, aber ständig das Publikum direkt ansprechend.
Sie sprechen das Publikum direkt an normalerweise. Sie haben schon gesagt, die Corona-Zeit legt Ihnen Einschränkungen auf als interaktive PerformerInnen. Sie gehörten ja zum Beispiel auch zu der Performancegruppe Talking Straight, die Stadtführungen und Events in einer ganz besonderen Fantasiesprache aufgeführt hat. All das lebt ja vom direkten Publikumskontakt.
Ja,
wie ist das denn für Sie im Augenblick, dass Sie unter so starken Einschränkungen das machen müssen, was eigentlich Ihre Leidenschaft ist, nämlich diese direkte Konfrontation mit Publikum?
Als das so sehr frisch war, dachte ich, Wahnsinn, keine einzige der Performances, die ich in meiner Karriere gemacht habe, wäre jetzt erlaubt, weil es ging auch sehr viel um Körperkontakt miteinander, sehr nah beieinander sein, mit dem Publikum direkt agieren. Das ist alles gar nicht möglich, das tut weh. Nun kann ich auch nicht da sitzen und jammern, weil was bringt mir das? Und meine Frage war auch, wie kriege ich diese Intimität trotzdem hin? Und einer der Möglichkeiten war eben in dieser Wohnzimmeratmosphäre, da sind auch nur zwei Plätze. Also man kann das immer nur zu zweit besuchen. Und dieses Alleine in so einem Raum sein, wo man so direkt über Fernseher angesprochen wird, das war so für mich jetzt gerade der Weg, ein bisschen in diese Richtung zu gehen. So. Und was jetzt in Zukunft kommt, ich wünsche mir natürlich, dass ich wieder ganz eng im Kontakt mit den Menschen sein kann, weil es ja auch wichtig ist, dass die Menschen miteinander agieren können innerhalb unserer Performances. Jetzt machten es halt zwei Personen in einem kleinen Raum. Was ich schön finde daran ist, dass die auch miteinander reden können, während die da drin sitzen. Vielleicht kennen die sich auch gar nicht. Das fände ich halt auch schön. Da entsteht ein bisschen so ein Gefühl. Und genau, wo das jetzt hinführt in Zukunft, wissen wir ja alle noch gar nicht.
Haben Sie denn auch das Gefühl, dass dieses Corona-Thema in gewisser Weise auch alle anderen Anliegen ein Stück weit schluckt? Also zum Beispiel eben die Frage, wie Städte aussehen, wie sie bewohnt und genutzt werden sollen. Dass man da jetzt erstmal überhaupt sagen muss, wir müssen uns mal wieder mit anderen Dingen inhaltlich beschäftigen?
Wir haben das tatsächlich jetzt auch ein bisschen integriert, das Thema, weil was interessant war, war, dass gerade in diesem ganzen Areal, die Neubauten, die da gebaut werden, wenn man sich mal anguckt, wie die beworben werden, da geht es ganz viel darum, dass zum Beispiel unten ein Doorman ist oder dass die Innenhöfe bewacht sind und dass da nicht jeder Zugang drin hat und dass man aber einen Innenhof hat, der aussieht wie ein Garten, wo man sich dann frei fühlen kann. Innerhalb von diesem Chaos der Stadt hat man dann seine kleine Oase und da war bei uns natürlich auch der Gedanke, ja, und da wird dieses komische Gefühl von Sicherheit verkauft, was interessant war dann auch zu sehen, ah, okay, man könnte das auch natürlich jetzt noch zusätzlich nehmen als Thema. Wie werden solche Immobilien beworben mit so Wörtern wie Sicherheit und Schutz vor dem Trubel der Stadt drumherum, ne? Dieses privilegierte, ich habe jetzt meine Oase und drumherum ist halt Chaos. Und das ist natürlich irgendwie ein Riesenprivileg, wenn man an Lockdown denkt, was das dann bedeutet für die. Die können halt mit sowas bewerben, auf jeden Fall. Und Leute, die bereit sind, sowas zu kaufen, würden das vielleicht auch unter anderem aus solchen Gründen machen.
Dann müssen wir mal in die Zukunft schauen. Können Sie das überhaupt? Trilogie bedeutet, zwei weitere Teile werden produziert. Ja. Gibt es denn da schon Pläne, in welcher Form kann denn wieder performt werden? Oder ist sofort bei der Weiterplanung auch noch diese Corona-Einschränkung mit im Hintergrund?
Also wir möchten eine Performance machen. Und es ist ja möglich unter bestimmten Bedingungen, also Zuschauerzahlen und Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen wie Maske und so weiter. Und wir denken jetzt bei jedem Schritt mit, okay, wie weit können wir das so festmachen, dass es selbst wenn das nochmal schlimmer wird, vielleicht eventuell trotzdem möglich wäre, das zu machen. Also die künstlerische Freude und Naivität von, wir machen jetzt so ein Riesending einfach, die ist gerade nicht da. Also es wird die ganze Zeit mitgedacht natürlich. Aber daraus jetzt wieder versucht, irgendwie ein Spiel zu machen. Wie kann ich das umwandeln in was, was vielleicht sogar Spaß machen kann und nicht nur eine Wiederholung dieses Schmerzes, den wir gerade ja alle haben, wenn wir unseren Alltag irgendwie betrachten. So.
Die Performerin Alicia Agustin und das Kollektiv Guerilla Architects. Ein Quadratkilometer Berlin, die Tragödie der offenen Stadt, hat Premiere am Berliner Radialsystem. Nächste Woche Donnerstag. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. In Zeiten der Pandemie fehlen den Kultureinrichtungen die Einnahmen. Bund und Länder machen hunderte Millionen Euro locker, um hier einzuspringen. Das wäre aber gar nicht nötig, findet der Kultursoziologe Dieter Hasselbach und der Direktor der Zürcher Volkshochschule Pius Knüsel. In einem Essay in der Welt schrieben sie in dieser Woche, die subventionierte Kultur wird sich gesund schrumpfen. Aus der Theaterszene kommt Widerspruch. Tobias Krone fasst für uns die Debatte zusammen.
Die Corona-Hilfsgelder, sie fließen, um die Krise in der Kulturlandschaft zu meistern. Doch die Krise im staatlich geförderten Kultursektor war schon vor Corona da, sagt Dieter Hasselbach.
Oder auch andersrum gesagt, man könnte sagen, Corona gibt eine Chance, über die Formen und Gegenstände der Subventionierung nochmal nachzudenken, anstatt den gesamten Bereich weiterzutragen, so wie er bisher war.
In der Sendung Fazit auf Deutschlandfunk Kultur gibt der Soziologe und Direktor des Bonner Zentrums für Kulturforschung die Gedanken wieder, die er vergangene Woche in einem Essay in der Welt veröffentlicht hat. Gemeinsam mit dem Chef der Zürcher Volkshochschule, Pius Knüsel, stellt er das Subventionssystem der Theater- und Museenlandschaft Deutschlands in Frage.
Es wird nicht darüber nachgedacht, ob die Institutionen noch ihr Publikum haben in derselben Weise. Es wird nicht darüber nachgedacht, ob es möglicherweise andere Förderschwerpunkte geben müsste, sondern es bleibt dabei, dass Förderung ja immer weitergetragen wird und in den geförderten Institutionen gibt es nicht sehr viel Anreiz, etwas daran zu ändern.
Theater und Orchester beanspruchten ein Drittel der öffentlichen Kulturausgaben in Deutschland. Dafür gäbe es zwar viele Produktionen, doch wenig nachhaltigen Effekt. Stadttheater sollten stärker auf Tourneen gehen, so wie in anderen Ländern. Prompten Widerspruch erntet Hasselbach von Matthias Lilienthal, dem scheidenden Intendanten der Münchner Kammerspiele, ebenfalls im Interview bei Fazit.
Das ist ein totaler Quatsch. Alle Kulturinstitutionen kämpfen im Moment damit, dass zwei Drittel ihrer Einnahmen wegbrechen. Und sie machen einen heroischen Job, in dem sie meistens in der Lage sind, das zu kompensieren.
Matthias Lilienthal ist wohl die geeignete Person, um hierauf zu antworten. Er hat in München selber viel verändert und herumexperimentiert und wurde von der Stadtrats-CSU nicht weiter unterstützt, wegen zu viel Experimenten und anfänglich zu wenig ZuschauerInnen. Doch rühren Hasselbach und Knüsel nicht an einen wunden Punkt, wenn sie schreiben, das jüngere Publikum verfolge stärker ästhetische Konzepte im digitalen Raum als im Theater? Antigone Akgün, Jahrgang 1993, lebt als Performerin in Frankfurt und ist Gründungsmitglied der freien Theatergruppe Staatstheater Eiche X. Sie findet, die Institution Theater sei längst nicht mehr so verschlossen, wie es die Autoren behaupteten.
Es wird immer besser, glaube ich. Und natürlich gibt es bei weitem nicht genug Häuser, die ein diversifiziertes Angebot anstreben. Aber gerade zum Beispiel in der freien Szene oder auch in einzelnen Häusern der Staat- und Staatstheater ändert sich das. Und so wie ich den Text lese, frage ich mich allerdings, ob das von den AutorInnen überhaupt gewünscht wird, dass sich das verändert.
Man solle den Theatern bei ihren Bemühungen, diverser zu werden, mehr Zeit lassen, findet Antigone Agün. Grundsätzlich begrüße sie es zwar, dass die Autoren mehr Geld für die freie Szene in die Diskussion bringen, doch sei ihre Wortwahl befremdlich. Sprechen Sie doch von einem Wettbewerb der Freien mit den institutionellen Theatern.
Ein Wetteifern um Beliebtheit würde ja voraussetzen, dass man Erfolg haben muss, zum Beispiel um bestimmte Förderungen zu bekommen. Und da würde ich tatsächlich nachfragen, was bedeutet Erfolg und wie misst man ihn? Also geht es jetzt darum, schwarze Zahlen zu schreiben und eine gute Auslastung zu haben? Oder geht es nicht vielleicht auch darum, Kunst und Kultur als Laboratorium zu betrachten?
Von einem rein wirtschaftlichen Effizienzgedanken distanziert sich wiederum Dieter Haselbach im Gespräch.
Es ist nicht die Frage der Effizienz im Sinne eines einfachen Wirtschaftsbetriebs. Also wie viel steht unten drunter? Ich meine, dafür gibt es ja Förderung, dass Zwecke verfolgt werden können, die sich nicht rechnen. Und das stellen wir ja gar nicht in Frage, sondern nur die Frage ist, welche Zwecke sind es denn, die wir wollen, die wir erfüllen wollen.
Schließlich hätte auch eine städtische Soziokultur Anspruch auf Geld, das bisher in großen Teilen Theaterbetrieben zur Verfügung stünde. Lilienthal will sich dagegen auf Gelddebatten nicht einlassen und verweist auf die Polemik, bei dem die Autoren mitschrieben, bekannt unter dem Titel »Der Kulturinfarkt«.
2012 sind sie diese These nicht losgeworden und jetzt haben sie sicherlich die schwierige Situation öffentlicher Finanzen, die entstehen wird, nutzen sie, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Ich finde das abgeschmackt und widerlich.
Klare Worte von Matthias Lilienthal. Tobias Krone hat die Reaktionen gesammelt auf einen Essay der Autoren Dieter Haselbach und Pius Knüsel.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute eine ganz große Schauspielerin für uns, Corinna Harfuch, erinnert sich an eine grausame Märchenszene aus einem Klassiker der deutschen Dramatik.
Es gibt ja natürlich nicht nur eine geniale Stelle, es gibt viele, aber wenn ich denn eine erzählen darf, dann ist das jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her. Das war damals im Staatstheater Dresden, noch vor der Wende. Engel hatte die Soldaten von Lenz inszeniert und es kam zu einer Szene, wo die Soldaten auf so einer Lichtung Wald kampierten und es kam das Rotkäppchen vorbei. Und das Rotkäppchen, wie es ja auch im Märchen ist, quasi ohne es zu wissen, traf es auf den Wolf, in dem Fall die Soldaten. Und es fing ganz naiv an. Das Rotkäppchen fragte quasi nach dem Weg. Und die Soldaten waren auch zunächst ganz freundlich. Und ohne dass man gemerkt hat, bildete sich plötzlich irgendwie so ein Kreis. Und auf einmal lief das Rotkäppchen im Kreis an diesen Soldaten vorbei und zog sich ein Kleidungsstück nach dem anderen aus. Man wurde so verletzt und ging mit dem Rotkäppchen durch diesen Soldatenkreis. Und die Art und Weise, wie dort eine Vergewaltigung dargestellt wurde an dem Mädchen, war so poetisch und gleichzeitig so scharf und so unendlich traurig und wehtuend, dass ich mich daran immer wieder erinnert habe. Also die Wirkung dieser Stelle war enorm.
Corinna Harfuch über die Soldaten von J.M.R. Lenz am Staatstheater Dresden, inszeniert von Wolfgang Engel. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie die Beiträge unseres Theatermagazins noch einmal nachhören möchten, können Sie das wie immer jederzeit tun unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.